Neulich habe ich es mal wieder gelesen in der Zeitung. Es war etwas passiert. Und über den Bericht prangte die Überschrift Zeugen gesucht. Man suchte nach Menschen, die Auskunft geben können, weil sie aus eigenem Beobachten oder Erleben schildern können, wie die Sache sich wirklich verhalten hat. In unserem Predigtext heute und eigentlich beim Gebetszeug für verfolgte Christen geht es um Zeugen. Um Menschen, die bezeugen, wer Jesus Christus ist, aus eigenem Beobachten, aus eigener Erfahrung. Da hatte sich einer mal wieder nicht zurückhalten können und sitzt vermutlich mit einer Kette an einem Betonklotz gefesselt in einem kalten, feuchten römischen Gefängnis. Wahrscheinlich in Ephesus, vielleicht auch in Rom. Er ist angeklagt und wartet auf seinen Prozess. Wie das ausgeht, weiß er nicht. Er könnte auch zum Tode verurteilt werden. Hätte er nicht immer, wenn sich die Gelegenheit ergab, von Jesus geredet, wäre ihm in seinem Leben viel Ärger erspart geblieben. Mensch, das scheint den Missionar Paulus nicht bewegt zu haben. Jesus zu kennen und anderen von ihm zu erzählen, schien für ihn keine Möglichkeit zu sein, nicht davon zu sprechen. Er schrieb in seiner unangenehmen Lage lieber Briefe an christliche Gemeinden, zum Beispiel in der mazedonischen Stadt Philippi. Mit denen war er besonders verbunden. Die haben sich auch besonders Sorgen gemacht um ihn. Und einige der Zeilen an diese Gemeinde geben uns einen Einblick, wie dieser Mann seine Lage selbst eingeschätzt hat. Wir lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 20. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner, also mutiger geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Unerschrocken, könnte man auch sagen. Einige zwar predigen Christus aus Neid, also aus Missgunst, weil sie ihm damit was antun wollen, und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz, Selbstsucht, und nicht lauter, also mit reinen Motiven, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Man darf den Mann hier, Paulus genannt, ja nicht missverstehen. Als würde er sein eigenes Ergehen nicht so wichtig nehmen. Nein. Er hatte aber etwas noch Wichtigeres. Wir beobachten bei Paulus, was auch bei uns gilt, wie wir unsere Lage einschätzen, wie wir unsere Umstände erleben und uns darin dann fühlen. Wir nennen das mitunter vielleicht auch Laune. Hängt immer davon ab, worum es uns in unserem Leben überhaupt geht. Von da aus bekommt das alles seinen Platz und ist dann entweder gravierend oder nicht so bedeutend. Es gibt ja zum Beispiel Fußballfans oder auch Spieler, deren Laune am Wochenende davon abhängt, wie ihr Verein gespielt hat. Deswegen ist der HSV jetzt in die zweite Liga gegangen, damit die HSV-Fans sich mal ein bisschen erholen können. Mal wieder Spiele gewinnen. Überhaupt meinen wir Menschen ja, dass unser momentanes Befinden vor allem davon abhängen muss, wie die Dinge in unserem Leben gerade laufen. Und messen tun wir das selbstverständlich an unseren Zielen, an unseren Plänen, an unseren Träumen und Wünschen, die wir so haben. Das ist, wo wir davon ausgehen, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben müssen, ja auch total nachvollziehbar. Am heutigen Gebetstag für verfolgte Christen haben wir die Gelegenheit zu entdecken, dass es in unserem Leben allerdings immer um viel mehr geht, ob wir es merken oder nicht. Denn auch unsere heutigen Geschwister, nicht nur damals Paulus, nehmen in anderen Ländern Unangenehmes in Kauf, weil sie vom lebendigen Gott zu Zeugen gemacht sind. Nicht jeder ist ein Verkündiger im Sinne von, der soll lehren, aber jeder Christ ist ein Zeuge. Und wir tun gut daran, heute für sie zu beten. Deswegen befassen wir uns auch mit ihnen und mit ihrem Ergehen. Und nicht nur heute für sie zu beten, sondern auch diese Anliegen mitzunehmen. Also ich kann gerade nicht, nur dass das, wenn man da mal was sagen will zu. Wir tun aber gut daran auch, uns mit ihnen zu befassen, weil wir von ihnen lernen können. Wir können lernen, als Zeugen Gottes in dieser Welt zu leben. Manchmal ist das mit einer schönen Melodie hinterlegt, wie jetzt. Manchmal vielleicht auch nicht. Zeugen sind wir immer. Deshalb trägt die Predigt den Titel Zeugen gesucht. Drei Abschnitte möchte ich mit uns betrachten. Und dabei gucken, wie Paulus sein Leben als Zeuge sieht. Erstens, Zeuge sein durch Leiden. Zweitens, Zeuge sein in jeder Lage. Drittens, Zeuge sein um jeden Preis. Zeuge sein durch Leiden. Da sitzt er im Gefängnis und bläst nicht Trübsal. Mensch. Er ist auch unter diesen Umständen damit beschäftigt, wer Jesus ist und wie seine Rettungsbotschaft an die Menschen kommt. Und er befasst sich mit den Gemeinden, sorgt sich um sie und stärkt sie und weist sie zurecht. Deswegen schreibt er Briefe. Durch sein Gefangensein ist etwas hervorgetreten. Nämlich das hier. Dieses kleine Wort trägt in diesem Text ungemein viel. Es ist etwas offenbar geworden. Sichtbar geworden, könnte man sagen. Und zwar, was auf anderem Wege nicht sichtbar wird. Da tritt etwas ans Tageslicht, da leuchtet etwas auf, was man sonst nicht sieht. Man kann ja nicht sehen, was einem Menschen wichtig ist, wenn man ihn von außen betrachtet. Ich behaupte, selbst die Kleidung kann täuschen. Ja, man kann sich fein rausputzen, es muss einem trotzdem nicht gut gehen. Man merkt vielleicht, dass einem das gerade wichtig ist daran, aber noch nicht mal das muss man merken, dass es dem Menschen selber wichtig ist. Wenn wir Menschen unter Druck geraten, wenn es eng wird in unserem Leben, dann funktioniert ja immer das, was tief in unserem Herzen steckt. Die Mechanismen, die wir gelernt haben, die Überzeugungen, die uns wirklich tragen. Nicht die, von denen wir immer lauthals sonst reden. Wir behaupten ja oft, da ging es mir nicht gut. Da war ich gar nicht, wie ich wirklich bin. Einer meiner im Laufe meines Lebens entstandenen Theorien spricht eine andere Sprache. Gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, gerade dann, wenn wir unter Druck kommen, sind wir am ehesten so, wie wir wirklich sind, behaupte ich. Deswegen habe ich aufgehört damit, mich zu erklären, ach Mensch, ich war da völlig von der Rolle. Vielleicht hat man mich zum ersten Mal in meiner Rolle wirklich erlebt. Oder es war ja keine Rolle, vielleicht hat man mich sonst immer in einer Rolle erlebt und jetzt war ich mal echt. Könnte sein. Was uns wichtig ist, wie weit es her ist damit, was wir sonst immer so vor uns hertragen, wird deutlich, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. So war das bei Paulus auch. Dem stand jetzt das Wasser bis zum Halse. so wie auch unseren Glaubensgeschwistern, für die wir gebetet haben. Immer wieder kommt es vor, dass Christen keine andere Möglichkeit sehen, als unter Druck dann doch zu sagen, na gut, dann glaube ich nicht mehr an Jesus. Das gibt's immer wieder. Sie sind damit ja in guter Gesellschaft, mit einem der besten Freunde von Jesus, Simon Petrus genannt. Und wir können für sie beten, dass sie damit fertig werden und wieder Anschluss an Jesus finden, Vergebung erfahren, wie selbst Petrus. Aber da, wo es jemand durchhält, Jesus treu zu bleiben, wird eine unmissverständliche Sprache gesprochen. Und davon redet Paulus hier. Es wird nämlich allen deutlich, dem ist es Jesus wert, dass er hier leidet. Das ist Jesus dem wert. So bedeutend ist Jesus für ihn oder für sie, dass er das in Kauf nimmt. Da bräuchte er nur sagen, na gut, alles Quatsch gewesen. Dann wäre das los. Jesus ist so großartig, ich brauche ihn so sehr. Er ist der wahre Gott und ich kann mich so auf ihn verlassen, dass ich bereit bin, das jetzt zu tragen. Schon manche Folterknechte und viele andere, die davon mitbekommen haben, haben daraufhin mit Jesus Kontakt aufgenommen. Weil sie mit angesehen haben, was Christen mit sich machen lassen und trotzdem diesem seltsamen Jesus Christus treu bleiben. Paulus schreibt davon, dass alle Wachbeamten, alle Mithäftlinge und wer auch immer sonst noch wissen, dass er für Jesus gefangen genommen worden ist. Das hinterlässt Spuren im Leben der Menschen. Und genau das will Paulus. Er beschäftigt sich nicht so sehr mit den Spuren, die das in seinem Leben hinterlässt oder in seiner Seele oder wie auch immer. Und dann hinterlässt es auch schon gleich andere. Das ist ja das Verrückte an der Geschichte. Wir können uns immer wie ein Opfer vorkommen. Immer sind die anderen verantwortlich dafür, was ich jetzt mache. Das sind die Bösen und deshalb habe ich so gehandelt. Nein, mein Freund oder meine Freundin. Du handelst immer nach dem, was du glaubst. Die anderen können da normalerweise herzlich wenig für. Das mag ein Anlass gewesen sein. Aber du verhältst dich immer so, wie es dir wichtig ist. Und das merken die Leute hier. Das kann der doch nicht mit sich machen lassen. Da muss doch was hinterstecken. Was bin ich froh, dass ich schon so viele Geschichten davon gelesen habe, wie Wachbeamte, die gerade jemanden foltern, selber irgendwelche Daumenschrauben anlegen oder so und dabei merken, das kann der doch unmöglich aushalten. Jetzt sagt er aber Jesus ab. Nein, immer noch nicht. Und selber dabei ins Nachdenken kommen. Ein hoher Preis. Aber Paulus ist es noch wichtiger als sein eigenes Ergehen, dass Menschen erfahren, dass Jesus lebt und den Einsatz meines Lebens wert ist. Das ist ja für uns eine Riesenherausforderung, könnten wir mindestens sagen. Wir sind in guter Gesellschaft. Die Herausforderung ist für unsere Glaubensgeschwister, die verfolgt werden, nicht weniger groß. Kein Millimeter. Nur wir sind das Leiden eben nicht gewohnt. Im Gegenteil. Die ganze Lebensüberzeugung in der deutschen Gesellschaft. Und wenn ich mir das im Dritten Reich angucke, wie Christen sich da verhalten, dann weiß ich, davon sind wir in unseren Gemeinden als Christen längst betroffen. Das prägt uns auch. Die ganze Lebensüberzeugung geht dahin, bloß nicht leiden. Bloß sich glücklich fühlen. Dafür bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen. Deswegen ist die Herausforderung so riesig. Wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Probleme ganz schnell zu lösen. Mach das bitte sofort weg. Wir sind beschäftigt mit den Erzeugnissen und aus meiner Sicht eher Belastungen unseres Wohlstands. Kommen vielleicht auch viele gute Ideen gar nicht, weil wir längst mit was anderem beschäftigt sind. Und wenn wir das dann schon für unmöglich halten, Gott zu folgen, nur weil wir uns nicht gut fühlen, ja, und auch dann zum Beispiel gerne Gottes Gebote über Bord werfen, haben wir uns ja nur gestern gerade mit beschäftigt, was machen wir denn dann, wenn wir mal richtig Probleme kriegen? Wenn hier jemand reinkommt und sagt, so, alle, die an Jesus glauben, bitte auf diese Seite und alle, die nicht an Jesus glauben, können rausgehen. Und dann macht er sein Maschinengewehr bereit. Ist ja Leuten schon vorgekommen in solchen Ländern. Und dann wird draufgeschossen. Und jeder weiß das auch. Wir können, behaupte ich, die Frage nicht beantworten, was würde ich dann tun? Ich kann lauter sagen, ich bleibe natürlich da, ist ja ganz klar. Wir werden es erst sehen, wenn es soweit ist. Wie gut, dass Jesus versprochen hat, dass der Heilige Geist uns dann geben wird, was wir sagen sollen, wenn wir verhört werden und so. Die Frage ist, welchen Raum hat der Heilige Geist in unserem Leben? Und das können wir heute lernen. Deshalb setzen wir das jedes Jahr wieder auf die Tagesordnung. Und ich auch für mich persönlich noch ab und zu zwischendurch. Jesus ist es wert, auch für ihn zu leiden. Er möchte, dass wir seine Zeugen sind, auch wenn das unser Leben wirklich beeinträchtigt. Mich hat mal in meiner Jugendkreiszeit eine andere Jugendkreisteilnehmerin gefragt, sag mal Matthias, jetzt sind wir Christ geworden, haben uns Jesus anvertraut, jetzt ist alles in Ordnung. Und was sollen wir jetzt noch an dieser Welt? Könnt ihr uns doch auch jetzt wegnehmen, hier. Ja, eine gute Frage. Und Paulus sieht keinen Nachteil darin, dass er hier leiden muss, sondern einen wertvollen Weg zur Verkündigung der Rettungsbotschaft von Jesus. Das gibt er uns nämlich dann als zweites mit, nicht nur in Bezug auf sich selber. Zeuge sein in jeder Lage. Tja, da sagt er, nun sind hier viele Christen, viele Zeugen Gottes gestärkt worden durch meine Gefangenschaft. Mensch, wenn der Paulus sich dafür einbuchten lässt, dann sollten wir hier, die wir noch frei sind, doch das weitermachen, was er gemacht hat. Wenn der uns zeigt, dass man sich davor nicht fürchten muss, dann können wir doch erst recht. Das muss ja wichtig sein jetzt. Wir sind gefragt. Also reden wir umso mehr von Jesus. Die anderen liegen irgendwie mit ihm in einem Wettbewerb. Wir erfahren gar nicht genau, worum es sich handelt. Jedenfalls haben diese Lehrer keine falsche Botschaft verbreitet, sonst hätte Paulus sich nie darüber gefreut, dass sie das verkündigen. Dagegen gibt es nichts, sondern sie haben eine falsche Motivation. Wenn wir auch da mal davon ausgehen, dass die Menschen damals nicht so viel anders wie heute waren, dann hat man sich vielleicht darum gerangelt, wer ist denn jetzt der bessere Verkündiger, wer ist denn wichtiger? Ja, wer wird von Gott mehr gebraucht als der andere? Ja, und wenn der Paulus jetzt im Gefängnis sitzt, dann können wir uns endlich mal hervorarbeiten. Jawohl, und jetzt legen wir richtig los. Sagt Paulus, wisst ihr was? Macht das, warum ihr wollt. Hauptsache, ihr redet von Jesus mit den Leuten. Ja, da könnte man doch im Gefängnis die Krise kriegen. Die graben mir das Wasser ab. Wenn ich hier rauskomme, will kein Mensch mehr was von mir wissen. Dann bin ich ja völlig abgemeldet. Tja, sagt Paulus, das ist mir doch egal. Dann machen die doch meine Arbeit. Das ist doch umso besser. Ja, man kann sich leid tun jetzt im Knast. Auch im Knast unseres Lebens. Oder man freut sich daran, was Gott tut. Ich habe das mal so ganz gravierend, habe das auch schon mal erzählt, aber es passt an dieser Stelle einfach so gut. Wir waren gerade Freitag dabei im Jugendkreis. Habe ich davon erzählt, an meinem ersten Dienstort wurde ich Nachfolger eines sehr beliebten Predigers. Und ich habe immer gewusst, ich war ein Jahr lang da, bevor ich überhaupt auf die Idee kam, dass ich da noch länger bleiben könnte, als 2 Jahre für Jugendarbeit. Und ich wusste immer, wer hier mal herkommt, ne, der hat es richtig schwer. Das möchte ich ja am liebsten nicht sein. Da ist er so beliebt, der geht irgendwann in Ruhestand, das lässt sich nicht verhindern. Und dann will den neuen keiner haben und den alten himmeln sie alle noch an. Ist ja sowieso ein Fehler, die Prediger anzuhimmeln, davon mal abgesehen. Deswegen habt ihr jetzt ja auch mich gekriegt, da kann das nicht passieren. Ja, so ist das. Aber jedenfalls wurde uns dann angetragen, ob wir das als Gottes Weg sehen könnten, das genau zu machen, da der Nachfolger zu werden, die Nachfolgerfamilie. Und dann gab es am Anfang dieser Dienstzeit, nachdem es auch Aufruhr gab, da in so einer Mitgliederversammlung, gab es dann einen Stilletag, den wir mal eingerichtet haben. Kann ich uns übrigens nur empfehlen. Derjenige, der es damals gemacht hat, würde uns auch heute dafür zur Verfügung stehen. Andreas Lepinis. Und wir sind dann so entlassen worden nach der biblischen Besinnung. Man konnte spazieren gehen, im Ort rumgehen und ich war da so schön auf meinem Lieblingsweg und stelle Jesus die Frage, sag mal Jesus, was mache ich jetzt eigentlich, wenn die mich hier gar nicht wollen? Wenn die mit dem, was ich machen kann, dem, was du mir geschenkt hast, überhaupt nicht einverstanden sind und das ablehnen und mich auch ablehnen. Das war ein Gespräch. Und dann war es einer von diesen paar Momenten, die es in meinem Leben gibt, wo mir klar war, dass Gott mir gerade etwas mitteilt, ohne dass ich jetzt eine Stimme hörte oder so. Es war nur innerlich. Und da hat er mir gesagt, und das kann ich wörtlich wiederholen, Matthias, lass das doch mal deine Freude sein, was ich tue. Ich werde hier was machen. Lass das mal deine Freude sein. Und wie du dabei wegkommst, das lass mal meine Sorge sein. Hätte ich das, das habe ich schon mal gesagt, hätte ich das an jedem Tag beachtet, wäre es mir emotional viel besser gegangen. Das hat er mir gesagt und er hat es wahrgemacht. Und Paulus freut sich, der sitzt im Knast und freut sich. Das ist ja ein Irrsinn. Ob Leute irgendeinen Rangstreit mit ihm ausfechten da, ob sie ihm einen auswischen wollen, um angesehener zu sein, das ist dem Schnurz. Ihm geht es um Jesus und dass die Menschen überall von ihm hören. In jeder Lage. Dafür lebt er und dafür stirbt er auch. Wenn es sein muss, diese Blickrichtung nimmt er als drittes auf. Paulus weiß hier, dass sein Ergehen für ihn zum Heil ausgehen wird. Das weiß er. Er sieht das nicht. Aber er verlässt sich auf Jesus, deshalb weiß er es. Ja, Glaube ist Wissen, obwohl ich nicht sehe. Damit meint er nicht, dass er ja bald wieder glücklich sein wird. Und dass er auch da rauskommen wird, demnächst triumphal. Heil ist viel umfassender. Es geht darum, dass Gott ihm hilft. Vor allem geht es darum, dass durch Jesus das umfassende Heil zu ihm gekommen ist. Und das haben wir alle mit Paulus gemeinsam, auch wenn wir das noch gar nicht so sehen, wie er. Heil und Unheil eines Menschen hängt nicht von seiner momentanen Befindlichkeit ab, auch nicht von seiner Karriere, die er in seinem Leben macht, oder von irgendetwas anderem, sondern davon, wie er zu Gott steht. Jesus hat seinen Tod auf sich genommen. Er hat damit dem Tod die Macht genommen. Und wer an ihn den Ewigen glaubt, der kann zwar noch sterben, er kann aber nie mehr tot sein. Denn Jesus ist das Leben. Und sollte Paulus also noch auf dieser Erde weiterleben, dann ist er in Gottes Hand. Jesus wird ihn weiterhin gebrauchen, um Menschen zu sich zu rufen. Ihr könnt das gerne im Kapitel 1 weiterlesen, den Text. Sollte er aber sterben, dann wäre er endlich am Ziel. Dann würde allen bekannt werden, dass Jesus für Paulus so wichtig, so bedeutend ist, dass er auch bereit ist, für ihn zu sterben. Und dann sagt er nachher, und deshalb weiß ich gar nicht, wofür, was ich jetzt eigentlich wählen soll. Keinen Gedanken verschwendet Paulus an einen Selbstmord. Darum geht es nie. Ein Gottleben, das Gott mir geschenkt hat, beende ich doch nicht selber als Mensch, weder bei mir noch bei anderen einfach. Aber Christus hat sein Leben für uns hingegeben, weil wir ihm so wichtig sind. Und deshalb ist er das Leben schlechthin. Das Leben bis in Ewigkeit besteht darin, Jesus zu kennen und mit ihm zu sein. Und da bekommen wir das, was wir suchen. Nicht mit dem, was wir uns in dieser Welt beschaffen können. Paulus weiß, dass Gott seinen Kindern durch seinen Heiligen Geist beisteht, hat Jesus ja versprochen. Und er weiß auch, dass Gott es wichtig nimmt, wenn Christen für ihn beten. Deswegen erwähnt er hier, ich weiß, dass mir das zum Heil ausgehen wird, unter anderem deshalb, weil ihr ja für mich betet. Deswegen haben wir eben gebetet und können das weiter tun. Dieser Mann, der von Jesus so ergriffen ist, der weiß, was Gott kann, der legt Wert aufs Gebet. Ich denke, man muss nicht mehr als das einfach mal wahrnehmen, um zu wissen, welche Bedeutung das Beten hat. So wie Elisabeth Völzke uns ja schon mit hineingenommen hat. Und wenn wir uns fragen, wie hier Menschen gerettet werden, auch in unserer Umgebung, können wir neben vielen, was Gott uns vielleicht noch zeigen möchte, als Wege, zwei Dinge mit Sicherheit sagen. Damit Jesus bekannt und geehrt wird, ist es erstens wichtig, dass wir unser Leben für ihn einsetzen, mit allem, was wir sind und haben. So hat Paulus das gesehen. Mit allem, was wir können. Und zweitens ist es entscheidend, dass wir dafür beten. Jesus ruft uns durch Paulus heute Morgen auf, ihm unser Leben hinzugeben. Er möchte es so gerne füllen. Und dann kann man in schweren Dingen auch etwas erleben. Aus dem Iran ein Bericht hier nochmal. Von einer Frau, die bei diesem Internetpastor mit seiner Online-Kirche anruft. Er sagt, oft brechen die sofort in Tränen aus. Und die ruft an, weint sofort los und fragt, und er fragt dann, liebe Schwester, was ist denn los? Ich werde sterben. Das brachte sie nur so schluchzend hervor. Ich weiß, dass Gott Selbstmord nicht gut heißt, aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Und dann beruhigt sie sich ein bisschen und erzählt dann, sie hatte sich vor kurzem Jesus zugewandt. Allerdings hatten ihre Eltern sie vorher gezwungen, eine Ehe mit einem Mann einzugehen, den sie nicht liebte. Er liebte sie auch nicht. Er war nur daran interessiert, dass sie für ihn kochte, putzte und ihm Kinder gebar. Kurz vor ihrer Entscheidung für Jesus hatte sie ihn auch verlassen, was für sie naheliegend war. Aber jetzt bin ich zurück und lebe wieder bei ihm, sagt sie. Sie hatte erkannt, welche Bedeutung für Gott die Ehe hat. So kam ich zurück, aber ich weiß nicht, wie ich ihn lieben kann. Er behandelt mich nicht gut und liebt andere Frauen, nicht mich. Es war eine schwierige Situation, sagt der Pastor. Ich wusste, dass Salome einen langen Weg vor sich hatte. Es würde nicht einfach sein, ihrem Mann zu vergeben, ihn gar zu lieben. Doch ich wusste, wenn sie nahe bei Jesus bliebe, wäre es möglich. Dann lud er sie in die Internetkirche ein und schreibt, in den folgenden anderthalb Jahren sah ich, wie Salome im Glauben wuchs. Sie nahm am Bibelstudium teil und wir telefonierten stundenlang. Sie erzählte mir, wie ihr Ehemann gegen ihren Glauben war, aber sie versuchte ihm eine gute Ehefrau zu sein. Er ermutigte sie dazu, ihrem Mann zu vergeben und sich von Jesus verändern zu lassen. Vor ein paar Tagen rief mich Salome wieder an. Ich liebe meinen Mann, sagte sie begeistert. Sie erzählte, dass sie versuchte, ihrem Ehemann zu zeigen, dass sie ihn liebte, so oft sie konnte. Und jetzt, erst vor ein paar Stunden, hat Salome mir eine Nachricht geschrieben, schreibt er hier, die mich so sehr bewegt. Ich habe gute Neuigkeiten, schrieb sie. Mein Mann hat begonnen, die Bibel zu lesen. Das sind verrückte Geschichten. Das können wir uns auch gar nicht vorstellen. Was deutlich wird daran ist, finde ich, dass das persönliche Ergehen für uns im Westen viel zu sehr im Vordergrund steht. Glück, ihr Lieben, ist nichts, was man findet, wenn man es sucht. Glück kommt immer durch die Hintertür, während man andere Dinge in seinem Leben verfolgt, um die es wirklich geht, behaupte ich. Und da hat zum Beispiel aus dem 19. Jahrhundert ein Missionar einen Weg gewählt. Den hatten seine Vorgänger verspeist. Also sein Vorgänger wurde von den Kannibalen verspeist, so muss man es ja sagen. Das schien ihn aber nicht davon ab, nach Sumatra zu den Batak zu reisen, um ihnen die frohe Botschaft von Jesus zu bringen. Jeder fürchtete sich vor diesen Menschenfressern. Sie werden verfolgt vor den Geistern Verstorbener, sagt er. Ich muss ihnen in dieser Angst helfen. Und erzählt ihnen von Jesus, der ihr Beschützer sein will, sie freimachen kann und Gewalt hat über alle bösen Mächte. Dass ihm das alles kosten wird, das wusste er. Er legte folgenden Maßstab an sich als Missionar und an jeden anderen Missionar. Es müssen Leute sein, die dem lieben Gott aufs Wort glauben. Leute, die mit Gottes Wort wie mit Zahlen rechnen und am Anfang der Schlacht sich schon des Sieges freuen. Die Batak versuchen alles, um ihn loszuwerden. Aber dieser Mann scheint auf wundersame Weise beschützt und furchtlos zu sein. Die Kannibalen versuchen ihn zu vergiften, drohen sein Haus niederzubrennen, verweisen das Angebot von Nommensen auf Bildung für ihre Kinder und bekräftigen ihn niemals unter sich zu dulden. Einmal beschließen sechs Männer zu untersuchen, ob der Missionar tatsächlich so sanftmütig sei, wie sie es von ihm gehört haben. Sie kommen, ohne zu fragen, in sein Wohnzimmer und bleiben den ganzen Tag bei ihm sitzen. Da lassen sie sich auf der Ziehharmonika vorspielen, Lieder singen, Bilderbücher zeigen und verlangen auf unzählige alberne Fragen eine Antwort. Sie kauen ihren Siri und speien nach ihrer Gewohnheit den roten Saft aus, dessen Spuren man vom Fußboden nicht wieder entfernen kann. Hey, das hätten sie mal in Deutschland machen sollen. Sie lassen sich von den Missionaren mittags und abends verköstigen. Bis gegen Mitternacht steht Ludwig den Fremden ruhig Rede und Antwort. Dann erklärt er, dass er jetzt schlafen müsse. Die unbequemen Gäste machen sich auf dem Fußboden bequem und bleiben. In der Nacht wird es in diesem Tal in Sumatra auf 1000 Metern Höhe recht kalt. Nommensen steht auf und deckt seine schlafenden Gäste mit allem zu, was er an wärmenden Stoffen in seiner Hütte findet. Als diese am Morgen aufwachen, sind sie tief beschämt. Wie haben wir uns gestern benommen? Und was hat dieser Missionar jetzt mit uns gemacht? Er hat uns gepflegt wie eine Mutter ihr kleines Kind. Wir können uns bei dem gar nicht mehr blicken lassen. Fluchtartig verlassen sie das Haus. Und erzählen in ihrem Stamm diese Geschichte. Und das öffnet ihm immer mehr Herzen, die ihm zuhören. Mit 84 Jahren, 1918, stirbt Nommensen und hinterlässt eine riesige, bereits selbstständige Kirche mit zahlreichen bataktschen Lehren. Das sind verrückte Geschichten, bei denen man denkt, ja, das sind doch alles Märchen. Du darfst in deinem Leben Teil einer solchen Geschichte werden, die Jesus mit Menschen schreibt. Das macht nicht immer großartig aussehen. Das war für die noch äußerst schwierig, mit Sicherheit. Aber wenn wir ernst nehmen, was uns von Gott, Jesus rüberkommt, dann macht er alles möglich. Deshalb kann unser Leben auch nochmal neu anfangen, selbst wenn wir Jesus schon lange kennen. Wir werden immer von alleine träge und können uns hier wachrütteln lassen. Ich brauche deshalb ständig die Berichte der Bibel und solche Berichte, um aus meinem Schlaf auch wieder rauszukommen. Ein kurzer Text von Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein, der zu meinen Lieblingstexten gehört, bringt es auf den Punkt. Das Geheimnis des Glücks. An Jesus Christus zu glauben, bedeutet nicht unbedingt in jeder Hinsicht glücklich zu sein, sondern in Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück.